Predige über Jesaja, Kapitel 42, Vers 1 bis 4. Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Siehe da mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, dass er das Recht unter die Völker hinaustrage. Er wird nicht schreien noch rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Gasse. Geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und glimmenden Docht nicht auslöschen. In Wahrheit trägt er das Recht hinaus. Er selbst erlischt nicht und bricht nicht zusammen, bis dass er auf Erden das Recht begründet und seiner Weisung die fernsten Gestade harren. Ich lese nochmal den Anfang. Sieh da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter. Es ist interessant, dass Gott nicht mit Freiwilligen arbeitet, sondern mit Erwählten. Jeder, der heute Morgen hier ist, denn Jesus Kind, ist ja ein Erwählter. Er ist Christ, aber ist nicht Christ deshalb, weil er sich gemeldet hat, hat gesagt, lieber Gott, hier bin ich. Nun bin ich doch an der Reihe, dass ich endlich Christ werde, sondern weil er spürte, Gott redet mit mir, durch manchen mit einem Buch, durch anderen durch eine Freizeit oder durch eine Radiosendung oder durch Gewissensbisse oder durch Schwierigkeiten oder durch die Schönheit eines neugeborenen Babys oder der Natur. Auf jeden Fall spüren Menschen, Gott redet mit mir, ich bin gemeint, er liebt mich und er möchte, dass ich Jesus gehöre. Und das Einzige, was ich dann sagen kann, ist ja. Vielen Dank, das möchte ich. Bin damit einverstanden und freue mich. Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und dass eure Frucht bleibe. Das heißt, Christen sind keine Freiwilligen, sondern Erwählte. Und jede Erwählung hat offensichtlich einen Sinn und einen Auftrag. Keiner wird nur so erwählt, um zu sagen, ich bin jetzt ein Erwählter. In Jesaja 42 hier ist ein Knecht Gottes erwählt. Offensichtlich können wir das auf Jesus übertragen, diese Erwählung. Und zwar ein Knecht, an dem Gott festhält. Könnte man ja sagen, ist fast überflüssig, dass Gott an jemand festhält. Aber wenn ich heute so unsere Politik betrachte, wo Minister kräftig in die Diskussion geraten sind, ob es noch sinnvoll ist, dass sie bleiben oder nicht, die Regierung noch an ihnen festhält, aber zum Beispiel diesen oder jenen General beurlaubt oder in den Ruhestand versetzt und nicht mehr an ihm festhält, dann wird deutlich, es gibt unter uns viele Knechte, viele Mitarbeiter, an denen der Chef nur eine Zeit lang festhält. Und wenn er ihm dann zu heiß oder zu unsicher wird, dann lässt er ihn fallen. Gott ist da anders, wenn er jemand erwählt, hält er an ihm fest, weil er wusste, wen er erwählt hat. Er wusste genau, wer ich bin, er wusste von jedem von uns, wer er ist und was er tut, wenn er ihn erwählt. Und von seinem Sohn Jesus wusste das natürlich erst recht. Und er sagt, ich halte an dir fest. Als Jesus den Weg zum Kreuz ging und seine Jünger so mit Begeisterung sagten, auch wenn du in den Tod gehst und wir mit, wir bleiben immer bei dir, dann ließen sie ihn doch alleine. Begeisterung im Glauben führt normalerweise nur zum nächsten Stolpern. Das heißt, irgendwo führt sie nicht allzu weit, so wie ein Strohfeuer, wunderbar hell, strahlend, furchtbar heiß und dann ist es Asche. Jesus war also auf dem Weg zum Kreuz völlig alleine, keiner hielt an ihm fest, kein Freund, kein Mitbeter, niemand. Der Einzige, der an ihm festhielt, war Gott. Und er hatte ihm vorher auf dem Berg der Verklärung noch gesagt, ein paar Tage vorher, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, höret auf ihn. Ich wiederhole das, hatte ich schon mal gesagt, aber für manchen von uns gilt es auch, ehe er in schwierige Zeiten hineinkommt, dass er nochmal so einen Berg der Verklärung hat, wo ihm deutlich wird, du bist geliebt von mir, dein Leben gefällt mir, weil ich es erwählt habe, wo er vielleicht ganz viel Freude erlebt, um dann in Schwierigkeiten hineinzugehen, aber mit der Zusage, du bist geliebt und ich gehe mit dir. Der Einzige, der an Jesus festhielt, war also Gott. Jesus war mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, so wie dieser Knecht hier auch. Jeder Christ ist übrigens auch mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Ich brauche nie als Christ um den Heiligen Geist zu beten, weil ich ihn schon habe. Aber ich kann darum beten, dass ich von dem Heiligen Geist erfüllt lebe, dass er nicht nur so einen Teil meines Lebens erfüllen kann, sondern alles und dann auch mein Leben die Kraft bekommt, Gottes Willen zu tun. Was ist der Auftrag dieses Knechtes? Er soll das Recht Gottes unter die Völker bringen. Das heißt, er soll es erst einmal aufrichten und dann unter die Völker bringen. Ist sicher ganz interessant, was das Recht Gottes ist. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal irgendwelche Prozesse geführt oder hat oder beteiligt war. Da ist man ja immer gespannt, wie geht er aus, was ist am Ende das Urteil? Ist ein Freispruch oder ein was auch immer oder irgendeine bestimmte Strafe oder eine Auflage? So wie im letzten Jahr manche gespannt waren, was kommt raus für diese Mutter, die den Mörder ihres Sohnes erschossen hat. Manche dachten, na, die wird sicher freigesprochen und dann waren sie erstaunt, dass sie zu einigen Jahren verurteilt wurde. So ein Rechtsspruch ist vorher nicht direkt absehbar. Man kann die Richtung vielleicht merken, aber man weiß nicht ganz genau, was wird es sein. Und Jesus soll nun dieses Recht Gottes aufrichten und diesen Rechtsspruch Gottes unter alle Völker bringen. Das ist natürlich die Frage, was das Recht Gottes ist. Und das Recht Gottes und sein Spruch über uns ist der, dass wir Sünder sind. Ich verglich die Bibel früher mal scherzhaft mit einem Rasenmäher und sagte, so ein Rasenmäher hat den Vorzug, dass er alle Grashalme, egal wie lang sie sind, auf dieselbe Höhe abschneidet. Und in Römer 3, Vers 23 steht, wir sind allzumal Sünder und mangeln der Ehre, die wir vor Gott haben sollten. Das heißt, hier werden alle Menschen auf die gleiche Länge abgeschnitten. Sie sind alle Sünder. Auch die, die das Rote Kreuz leiten, auch die, die irgendeinen Fonds leiten für Leprahilfe oder für Krebsvorsorge, sind alle Sünder. Das heißt, ihr Leben dient von Geburt an nicht zur Ehre Gottes. Das Recht Gottes über diese Sünder ist klar, dass er sagt, solche Sünder entehren mich und deshalb sollten sie ewig getrennt von mir leben. Wir wissen, dass Jesus, als er ans Kreuz ging, bereit war, diese Trennung auf sich zu nehmen. Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wusste er, jetzt trage ich diese Gottverlassenheit eines Sünders an meinem eigenen Leib, an das Holz. Mit dem Ergebnis, dass Menschen frei werden von ihrer Sünde durch dieses Opfer Jesu und durch die Vergebung, die sie dann bekommen. Das Recht, was Jesus aufgerichtet hat, war das Recht der Stellvertretung. Er ist sozusagen ein umgekehrter Prügelknabe. Wir kennen diese Einrichtung von Fürstenhäusern früher, wenn der hochwohlgeborene Sohn nicht verprügelt werden sollte dafür, dass er irgendwelche Dinge angestellt hat, wurde stellvertretend für ihn ein anderer Junge verprügelt, der dafür allerdings auch Bezahlung bekam, der sogenannte Prügelknabe. Und der Fürstensohn konnte dann zugucken und sehen, aha, diese Prügel hätte eigentlich ich einstecken müssen. Jesus ist eigentlich ein umgekehrter Prügelknabe, dass er ja der Fürstensohn ist, der Sohn des himmlischen Königs, dass er aber umgedreht die Schläge einsteckt für jeden normalen anderen, damit ihm nichts getan wird von Gott. Das finde ich fein, wenn ich an Gott denke und weiß, ich bin von ihm angenommen, weil Jesus für mich starb und natürlich, weil er heute lebt. Von dieser Botschaft heißt es, dass er sie unter die Völker hinaus bringt. Und es ist sicher ja auch unser Auftrag, der einzige, den Christen haben, die Botschaft von Jesus hinauszutragen. Es ist interessant, so die vergangenen Jahrzehnte war in Deutschland fast so eine Art Schamgefühl, so nach dem Motto, über den Glauben spricht man nicht. Der gehört zum persönlichen Schambezirk. Keiner soll wissen, wie es da zwischen Gott und mir steht. Warum diese Einstellung entstanden ist, weiß ich nicht, aber sie war sicher da. Und manche Leute sind selbst in der Öffentlichkeit noch sehr verschämt. Ich hörte gerade jetzt, ich habe es nicht selbst mitbekommen, aber ich hörte es, so ein Interview war zwischen diesem Pfarrer und Politiker, der diesen US-Piloten aus syrischer Gefangenschaft wieder durch Gespräche heraus befreite. Und dann sagte dieser Pfarrer, I thanks a lot. Und übersetzt wurde es, ich danke Ihnen. I thank the Lord heißt ja eigentlich, ich danke dem Herrn, ich danke Gott für diese Befreiung. Aber der deutsche Reporter hat es dann übersetzt, ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, ob er sein Englisch an der Stelle so schlecht aufpoliert hatte oder ob da etwas von diesem Schamgefühl durchgeschlagen ist. In der Öffentlichkeit sollte man nicht über Gott reden. Das ist peinlich, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Ich weiß es nicht. Es ist gut, wenn wir diese Art von Scham verlieren, um über Jesus zu reden. Viele Menschen freuen sich, wenn sie endlich einmal Gelegenheit haben, intensiv über Jesus zu sprechen. Manche Leute freuen sich sogar darüber, die vorher über ihn gespottet haben, weil sie sagen, das ist alles Käse. Und hinterher freuen sie sich trotzdem, wenn jemand mit ihnen darüber spricht. Deutschland ist das schwächste westliche Missionsland, das es gibt. Das heißt, das Land mit den wenigsten Missionaren in der westlichen Welt. Obwohl wir sicher das meiste Geld hätten, um sie zumindest finanziell auszustatten, hinauszugehen. Wir müssen dafür beten, dass wirklich Menschen bereit sind, hinauszugehen in andere Kulturen. Und wir wissen, hier steht ja, dass selbst die fernsten Gestade auf seine Weisung harren. Andere Übersetzungen, da heißt es, die fernsten Inseln warten auf ihn. Und es gibt Länder, in denen Menschen warten, wann schickt ihr uns endlich einen Missionar? Ich hörte diese Aussage von einem Tourist, der in Indonesien war und dort einen Missionar besuchte und staunte, wie dessen Gottesdienste besucht waren, wie voll die waren. Und er sagte, das ist nicht mein Problem, sondern mein Problem ist, dass ich nicht in die Nachbarorte gehen kann, weil ich keine Zeit dazu habe und keine Kraft. Und dann ist dieser Tourist in die Nachbarorte mal gegangen, um die kennenzulernen. Und da sprach er sich in Windeseile herum, ein Missionar ist gekommen. Da kamen die Leute und wollten etwas von ihm hören, aber er sagte, es tut mir leid, ich bin kein Missionar, ich bin nur ein Tourist. Und wo er dann eben gefragt wurde, ja, kannst du uns nicht wenigstens einen Missionar schicken? Und er sagte, ich will es versuchen, aber ich weiß es nicht. Und wo dann jemand ihn fragte, wird er denn auch noch kommen, solange ich lebe? Und es sagte jemand, der Jesus nicht kannte, der fragte, wird er noch kommen, solange ich lebe? Das heißt, wird er mir, solange ich lebe, noch diesen Weg zeigen, den ich ja eigentlich brauche und auch meiner Familie den Weg zeigen? Jesus hatte also eine Botschaft, diese Botschaft der Vergebung und der Annahme durch Gott, die der ganzen Welt gilt. Und das ist dieser Rechtsspruch, den er aufgerichtet hat, nämlich, dass er die Strafe trug und wir freigesprochen werden. Sicher ein schöner Spruch, den jeder gerne hört, wenn er ihn versteht. Und dann kommen hier vier Verneinungen, was dieser Knecht alles nicht tut. Er wird nicht schreien, noch rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Gasse. Geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und glimmenden Docht nicht auslöschen. Er trägt dieses Recht hinaus und er bricht nicht zusammen, bis er die Wahrheit auf der Erde begründet hat. Vier Verneinungen. Es ist erstaunlich, wenn ich an Liebe denke, denke ich meistens an das, was sie tut. Aber wenn wir zum Beispiel den 1. Korintherbrief lesen, Kapitel 13, wo ganz viel über die Liebe steht, da steht in erster Linie, was sie alles nicht tut. Da steht 8-mal, was sie nicht tut und dann einige Male auch, was sie tut. Erstaunlich, da steht zum Beispiel, die Liebe bläht sich nicht auf. Ähnlich wie dieser Knecht Gottes. Der geht nicht auf die Straße und macht eine Demonstration, um hier irgendein Einpeitscher zu werden. Da steht einfach, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt eigentlich in der Stille. Sie tut nichts Unschickliches. Sie sucht nicht das Ihre. Das ist erstaunlich. Wenn wir uns einmal prüfen, wo ich das meine suche und wo nicht, ist ja die Frage nach den Motiven. Warum handle ich? Warum predige ich? Warum bete ich? Warum spreche ich mit anderen Menschen? Warum halte ich eine Bibelarbeit? Und dann, sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, eigentlich sucht sie die Ehre Gottes, diese Liebe. Das war dieser Tage gerade ein Vergleich, den einige schon mitbekamen. Bei uns im Hof wurde der Kanal aufgegraben, weil da kein Wasser mehr durchfließen wollte. Und zwar schon seit Monaten. Es wurde immer weniger, was da durchging. Und das Rätsellösung war ziemlich einfach. Da waren so 2 bis 3 Meter so ein dicker Wurzelstrang drin, so 8 bis 10 Zentimeter, füllte diesen ganzen Durchmesser des Rohres. und deshalb floss da kein Wasser mehr. Das heißt, da waren Dinge drin, die da nicht reingehörten. Die konnte man dann entfernen, sodass es jetzt wieder fließt. Und ich dachte, das kann man übertragen auf unser Glaubensleben. Da gibt es auch manche Dinge, die da nicht hineingehören. Und deshalb steht in der Bibel öfters auch das Wort nicht. Zum Beispiel hier, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Wenn wir überlegen, jeder, der heute Morgen hier ist, würde heute Morgen alle Bitterkeit, die in ihm ist, ausräumen. Wenn zum Beispiel irgendjemand ihn beleidigt hat oder übersehen hat oder benachteiligt hat, wenn diese Bitterkeit heute vergeben würde, einfach rausgeräumt, weil sie da nicht reingehört. Oder hier steht, sie rechnet das Böse nicht an. Wenn all das, was schon Jahrzehnte zurückliegt, endlich vergeben würde. Wenn mancher Prozess, der mit Bitterkeit geführt wird, endlich beendigt wäre oder würde. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das ist erstaunlich, keiner von uns freut sich über die Ungerechtigkeit. Aber wenn wir zusammen sind, reden wir oft über negative Dinge. Das heißt, die üben doch eine ziemliche Faszination aus auf uns, sonst würden wir nicht so oft darüber reden. Und insgeheim freuen wir uns vielleicht doch daran. Die Zeitungen sind voll dieser Freude an Ungerechtigkeiten und veröffentlichen sie jeden Tag. Und hier von der Liebe steht, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Es wäre fein, wenn Gott in unserem Leben das, was diesen Durchfluss aus seiner Gnade hindert, reinigt und wegnimmt, sodass in der richtigen Weise auch da das Wort nicht auftaucht, was zu der Liebe alles nicht gehört. Dann wird nämlich automatisch das, was zu ihr gehört, mehr Raum finden. Dieser Knecht Gottes geht also nicht auf die Straße, ist kein Mann der Straße. Wenn ich einmal überlege, heute gibt es Ostermärsche, ich will hier kein politisches Urteil fällen, aber sein Ostermarsch sah ganz anders aus. Er demonstrierte für diesen Frieden mit Gott und gab dafür sein eigenes Leben in den Tod. Er verlangte nicht die Aktion der anderen, sondern seine eigene, um diesen Weg der Vergebung zu öffnen. Er hat keine Imagepflege betrieben, keine Popularitätsumfragen. Wie hoch stehe ich in der Meinungsgunst? Bin ich als religiöser Führer schon durchgedrungen, schon anerkannt? Sondern er wusste, mein Recht ist bei Gott. Denn steht hier, geknicktes Rohr wird er nicht brechen und glimmenden Docht nicht auslöschen. Klar, wenn ich so ein geknicktes Rohr habe, was will ich damit anfangen? Kann ich nichts mit abstützen, weil es ja zusammenknicken würde? Ich könnte es höchstens ganz zerbrechen und zwar kleine Blumenstäbe draus machen oder so etwas. Und hier heißt es, er wird das Rohr nicht brechen. Wofür er das jetzt einsetzt, weiß ich nicht, aber er lässt es auf jeden Fall so, wie es ist oder versucht es irgendwie wiederherzustellen. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus, sondern entweder lässt er ihn so oder vielleicht reinigt er ihn, dass er wieder brennt und versieht ihn neu mit Öl und hilft ihm zu einer neuen Flamme. Deutschland ist ja ein Land des Wohlstandes und trotzdem glaube ich, dass es hier ganz viele geknickte Rohre und glimmende Dochte gibt. Mancher ist geknickt, weil seine Ehe kaputt ist. Sei es, dass man das schon weiß oder noch nicht weiß, aber über ein Viertel aller Ehen sind ja zerbrochen. Mancher ist geknickt, weil er durch eine Prüfung durchgefallen ist. Oder sein Berufsziel nicht erreicht, weil ein anderer den Posten bekam, den er eigentlich haben wollte. Mancher ist geknickt, weil er Kinder abtreiben ließ, die er ja auch hätte zur Welt bringen können. Mancher ist geknickt, weil er mehrere Nervenzusammenbrüche hinter sich hat und nicht weiß, wann der nächste kommt. Mancher ist ein glimmender Docht, weil er an Suchtmittel gebunden ist und nicht loskommt. Mancher ist arbeitslos und weiß nicht, wie es weitergeht. Und all diesen Leuten sagt Jesus, ich gebe dir nicht den Gnadenstoß, sondern im Gegenteil, ich richte dich auf, ich akzeptiere dich, ich möchte dir durch Vergebung helfen. Du bist in meinen Augen genauso wertgeachtet wie alle anderen, denn ich bin für dich genauso gestorben wie für jeden anderen auch. Und deshalb ist es wichtig, diesen Jesus an sich arbeiten zu lassen. Mir scheint das Problem mancher Leute zu sein, dass sie nicht erkennen, wie schwach sie eigentlich sind. sondern wenn einer, der schwach ist, einen Starken spielt, kann man ihm nicht helfen, weil er sich und die anderen ja täuscht. Mancher muss erst schwach werden, damit Jesus ihm begegnen kann. Ich habe überlegt, warum so wenig Männer zum Glauben kommen an Jesus. Vielleicht liegt das daran, dass sie immer den Starken spielen und sagen, ich brauche keinen, der mich stützt oder trägt oder der in meinem Leben mehr zu sagen hat als ich. Übrigens wird an der Stelle die ganze Evolutionsphilosophie in ihrer Fragwürdigkeit deutlich. Dort geht es immer darum, dass im Kampf ums Dasein die Stärksten überleben. Aber in der Bibel steht meistens, dass Gott die Kleinen erwählt hat und die Schwachen und die, die eigentlich so in der Öffentlichkeit nicht herausragen. Die hat er erwählt. Und der Gott, an den ich glaube, ist also nicht der Gott der Evolutionsphilosophie, sondern der Gott der Schöpfung. Einer, der wirklich von vorne anfing und das komplett aufbaute, was ihm vor Augen schwebte. Gottes Recycling, er macht aus Lumpen neue, brauchbare Menschen. Und es ist gut, ich meine, dass jeder von uns, der Christ ist, irgendwo mal merkte, dass er so ein Stück geknicktes Rohr war. Nicht, dass es ihm menschlich unbedingt dreckig ging, aber dass er merkte, ich brauche Jesus. Oder so ein klimmender Docht, der mit seinem Latein und seiner Weltanschauung vielleicht ein klein bisschen am Ende war. Oder zumindest entscheidende Fragen hatte, die er nicht beantworten konnte. Und dann Jesus kennenlernte. Ich bin in dieser Geschichte hier zweimal vertreten. Einmal als so ein klimmender Docht und ein geknicktes Rohr. Das heißt, jemand, der immer wieder getröstet werden muss. Das bin ich. Auf der anderen Seite bin ich aber auch in diesem erwählten Knecht, weil Jesus ja in mir lebt. Und ich bin jemand, durch den er anderen begegnet, um sie aufzurichten und auf Jesus hinzuweisen und vielleicht ihnen zu helfen, ihr Geknicktsein loszuwerden. Ich finde es gut, dass Jesus keinen Bogen macht um solche, die am Ende sind, sondern dass er ihnen hilft. Aber das ist nur die eine Seite hier. Die andere ist die, wenn es hier heißt, dass auch die fernsten Gestade auf seine Weisung warten, sind wir ja aufgefordert zur Mission, von ihm weiter zu sagen und zu geben. Und dass er sein Recht auf der ganzen Erde begründet. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass in der Bibel steht, dass Jesus wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, wird er sein Recht nicht neu am Kreuz begründen, sondern dann wird er auf der Erde als Richter auftreten. Matthäus 25 ist die Rede von einem Völkergericht, wo ganze Völker gerichtet werden. Und dann kommt er als König, um sein Recht aufzurichten. Und viele Menschen werden dabei ihr Leben verlieren, weil sie diesen König nicht angebetet haben. Ich möchte das einfach mit erwähnen, damit wir sehen, das Recht, das Jesus mit sich bringt, ist ein doppeltes Recht. Einmal dieses Recht der Stellvertretung am Kreuz, das heute gilt. Das Recht, dass jeder Geknickte zu ihm kommen kann, aber auch, dass er wiederkommen wird und dass sein Recht dann das Recht eines Königs ist, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und da wird es viele Milliarden Tote dabei geben, Menschen, die ihn als König nicht angebetet haben. Wenn ich an den Eingang zurückkehre, sagte ich, Gott arbeitet nicht mit Freiwilligen, sondern mit Erwählten. Das heißt, Menschen, auf die er zuging und sagte, du bist mein Mitarbeiter. Und deshalb wäre heute Morgen die Frage an jeden von uns, bin ich erwählt? Habe ich dazu Ja gesagt? Und wenn ich erwählt bin, wozu bin ich eigentlich erwählt? Was ist sein Ziel mit mir? Und ich denke, sein Ziel ist das, was in dieser Geschichte hier steht, dass er auch durch uns klimmenden Dochten begegnen möchte, und durch uns sein Recht in unsere Umwelt trägt. Und dieses Recht ist ja das Recht der Vergebung und der Annahme durch Gott. Wäre gut, wenn wir in diese Richtung beten, dass Gott uns persönlich segnet und sein Recht, das heißt seine Liebe, auch unsere Umwelt erreicht. Herr Jesus Christus, du weißt, wer diese Erwählung von uns angenommen hat durch sein eigenes Ja, wer darüber froh ist und dich lobt. Du weißt, wer zweifelt, ob er überhaupt gemeint ist, den segne ganz besonders, dass er deine Stimme hört. Und du kennst jeden von uns, der Christ ist. Schenke, dass er das Ziel seiner Erwählung erkennt und dir verfügbar ist. Also loben wir dich und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen.